DW Menschen und Märkte.
Trübe Aussichten. EU-Kommission legt pessimistisches Herbstgutachten vor. Polens Wirtschaft boomt bald wieder, trotz Boykott aus Russland. Europäische Zentralbank übernimmt Bankenaufsicht und Europaabgeordnete freuen sich darüber. Und schließlich besuchen wir den Betrieb, in dem der Chef der Arbeitgeber der Chef seiner Arbeitnehmer ist. Willkommen zu unserem Wirtschaftspodcast, zu dem Sie Rolf Wenkel herzlich begrüßt. Wenn es wirklich so ist, dass soziale Überzeugungen kräftig mithelfen, soziale Realitäten zu schaffen, dann drohen uns womöglich ein heißer Herbst und ein eiskalter Winter, konjunkturell gesehen. Denn heute hat die EU-Kommission in Brüssel ihr Herbstgutachten vorgelegt und darin wird ein sehr pessimistisches Bild für die Wirtschaft in Europa gezeichnet. Holger Roman weiß mehr.
Es war eine doppelte Premiere, wenn auch keine strahlende. Zum ersten Mal seit Amtsübernahme der neuen EU-Kommission präsentierten sich der Finne Jyrki Katainen und der Franzose Pierre Moscovici der Öffentlichkeit. Und zum ersten Mal traten zwei Kommissare gemeinsam auf, um die Herbstprognose zu erläutern. Der eine zuständig für Wirtschaft und Finanzen, der andere als Vizepräsident der Kommission künftig global verantwortlich für Wachstum und Beschäftigung in der Union. Die Botschaft, die neue Kommission ist angekommen.
It means that La Commission Nouvelle est arrivée.
Der Ausblick der beiden Kommissare bot trotzdem keinen Anlass zur Euphorie. Für den Rest des Jahres geht die oberste EU-Behörde von einem schwachen Wirtschaftswachstum aus, sowohl in der EU insgesamt als auch im Euroraum. Demnach soll das Bruttoinlandsprodukt 2014 in der EU um 1,3% zulegen, in der Eurozone nur um 0,8%. Ein wenig besser die Aussichten für das kommende Jahr. 2015 wird mit einem allmählichen Anstieg des BIP um 1,5 bzw. 1,1% gerechnet. Noch optimistischer ist die neue Kommission für 2016. Dann soll sich das Wirtschaftswachstum EU-weit auf 2,0% beschleunigen und auf 1,7% im Euroraum. Bis dahin soll auch die kritisch niedrige Inflation wieder anziehen. Die Gründe für die nur zögerliche Erholung nach der Finanzkrise sieht EU-Kommissar Katainen nur zum Teil in äußeren Faktoren wie der Ukraine-Krise. Hauptursache seien hausgemachte Schwächen wie tiefsitzende Strukturprobleme in einigen EU-Ländern, die immer noch zu hohe Schuldenquote und die zögerlichen Reformen.
Deep-seated structural problems to public and private debt overhang and unfinished and uncertain reform agenda in some of our member states.
Auch was Deutschland betrifft, bisher die Konjunkturlokomotive der Union, hatten Katainen und Moscovici keine allzu guten Nachrichten. Hier werde die Wirtschaft für den Rest des Jahres stagnieren. Probleme sieht man vor allem auf Frankreich zukommen. Dort bleibe die Konjunktur auch 2015 schwach, während das Haushaltsdefizit und die Staatsschulden weiter zu wachsen drohten. Damit sich die Situation verbessert, will die Kommission die Probleme auf breiter Front angehen. Konkret nannte der für Wirtschaft und Finanzen zuständige EU-Kommissar Moscovici drei Felder, auf denen Kommission und Regierungen tätig werden müssten. Eine glaubwürdige Haushaltspolitik, ehrgeizige Strukturreformen sowie öffentliche und private Investitionen, um die Nachfrage zu stärken.
All member states need determined structural reforms, credible fiscal policies and clear support to investment. There is no magic bullet, there is no simple answer.
Eine Zauberformel, eine einfache Lösung, um das Wachstum anzukurbeln und echte Beschäftigungsimpulse zu setzen, gäbe es nicht, so Moscovici. Doch müssten alle Akteure ihrer Verantwortung gerecht werden, ob in Brüssel oder in den Hauptstädten der Mitgliedstaaten. Der neue Kommissionspräsident Juncker will seinen Teil dazu beitragen. Noch vor Jahresende will er sein 300 Milliarden Euro Investitionsprogramm für die lahmende EU-Wirtschaft vorlegen. Das Geld dafür muss er allerdings erst noch bei Regierungen und Unternehmen einsammeln.
Als Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Landsleuten verbot, Äpfel aus Polen zu importieren, da war das als Antwort auf die Sanktionen der EU gegen Russland gedacht. Und der Aufschrei in Polen war am Anfang auch groß. Schließlich entgehen den polnischen Obstbauern jährlich mehrere Milliarden Zloty. Manche befürchteten sogar den Beginn einer Rezession in Polen. Aber mittlerweile gibt es wieder Anzeichen für einen Boom in Polen. Und wer weiß, vielleicht bekommt der französische Cidre bald Konkurrenz durch polnischen Apfelwein. Jan Palukat.
Man muss doch was machen mit all den Äpfeln, die für Russland bestimmt waren und sich nicht verkaufen lassen. Kleiner Protest polnischer Apfelbauern in Warschau. Zwar bekommen sie auf Antrag eine kleine Prämie vom Staat, wenn sie ihre Ernte einfach auf den Plantagen verrotten lassen, Ein Teil der Früchte wurde gegen Entschädigung an Arme im Land verteilt. Auch die EU hilft mit barer Münze. Aber das alles ist nicht genug, finden Polens Obstbauern. Ihr Branchenpräsident Maliszewski attestiert: Seit dem Beginn der russischen Sanktionen im Juni sind unsere Obstbauern in einer schwierigen Lage. Trotz aller Bemühungen konnten wir keinen wirklichen Alternativmarkt zum russischen entwickeln. Der riesig ist, vor allem bei Äpfeln. Insgesamt exportierte Polen zuletzt Obst und Gemüse von mehr als 1 Million Tonnen nach Russland. Allein 700.000 Tonnen Äpfel. Es geht um Milliardenumsätze. Als die russischen Gegensanktionen ausgesprochen wurden, war deswegen schnell die große Frage an der Weichsel, wie stark wohl Polens boomende Wirtschaft insgesamt von Putins Apfelboykott in Mitleidenschaft gezogen werden würde. Inzwischen zeichnet sich ab, kaum. Zwar gab es den Sommer über vergleichsweise wenig Dynamik im wachstumsverwöhnten Land, aber zum Jahresende hin stehen die Zeichen schon wieder auf Schwung. Vor allem der polnische PMI-Index, eine Art IFO von der Weichsel, sprang im Oktober außergewöhnlich an. Und nicht nur er, notiert Volkswirt Piotr Bujak von der Großbank PKOBP. Auch die Daten über die Industrieproduktion oder den Bau waren zuletzt überraschend gut. Der Konjunkturindex des Statistikamts überraschte. Es gibt also viele Schwalben, die erwarten lassen, dass der große Schwung beim PMI-Index kein Fehlsignal ist und dass nach einem ziemlich schwachen dritten Quartal das Jahresende jetzt eine Belebung bringt. Viele polnische Ökonomen setzen dabei auf die gute Lohnentwicklung im Land und einen weiter starken Binnenkonsum. Auch darauf, dass Polens mit Abstand wichtigster Wirtschaftspartner Deutschland bald wieder mehr Tritt fasst. Demnach würde die polnische Wirtschaft in diesem Jahr insgesamt immer noch um etwa 3% wachsen und nächstes Jahr noch stärker. Die russischen Sanktionen hätten dann nur eine kleine Delle hinterlassen. Einiges spricht dafür, dass es so kommt. Zwar hat der Russlandhandel ein hohes Volumen, aber er betrifft vor allem Rohprodukte, Äpfel eben, tonnenweise, meist unverarbeitet, exportiert. Die Russen zahlten gut, das war bequem. Die wirklich interessanten, höherwertigen Handelsbeziehungen pflegt Polen mit dem Westen. Andrzej Sadowski vom liberalen Adam-Smith-Zentrum meint: Wir haben keinen Einfluss auf die russische Regierung und ihre Sanktionen, aber wir haben Einfluss darauf, was in unserem Land passiert. Laut Wirtschaftsministerium gibt es bei uns schädliche Vorschriften, die Kosten von 70 Milliarden Zloty im Jahr verursachen. Das ist viel mehr als das, was die russischen Sanktionen kosten. Würde Polens Wirtschaft noch mehr liberalisiert, sein Land könne auch um 10% wachsen, behauptet Sadowski. Und die viel diskutierten Sanktionen des Kreml scheinen mittelfristig sogar einen Modernisierungsschub für die Agrarwirtschaft auszulösen. So arbeiten Polens Obstbauern und die Industrie derzeit daran, polnischen Cidre, also Apfelwein, landesweit als Marke zu etablieren und eines Tages auch zu exportieren. Derlei Ideen gibt es auf einmal viele.
Seit heute hat die Europäische Zentralbank auch die Aufsicht über die 120 größten Banken in der Eurozone. Viele Experten sind nicht sehr glücklich darüber, dass ein und dasselbe Institut Partnerin und gleichzeitig Aufseherin der Banken ist. Sie befürchten mögliche Zielkonflikte in der EZB. Die meisten Abgeordneten des Europaparlaments dagegen sind froh, dass es endlich eine europäische Bankenaufsicht gibt. Ralf Siener.
Die Europäische Zentralbank eint viele Europaparlamentarier quer durch die meisten Fraktionen, ob Liberale, Grüne, Sozialdemokraten oder Konservative in Brüssel. Die Finanzexperten fast aller Parteien des Europäischen Parlamentes erhoffen sich von der Bankenaufsicht durch die EZB mehr Transparenz und Finanzstabilität. Die Europäische Bankenaufsicht unter dem Dach der EZB wird nach Ansicht des CSU-Politikers Markus Ferber dafür sorgen,
dass große, systemrelevante Banken ihre Risiken selber tragen können.
Weil sie nämlich unter dem Druck der EZB-Aufsicht entweder mehr Eigenkapital aufbringen oder sich von riskanten Geschäftsfeldern trennen. Statt Europas Steuerzahlern nach der erpresserischen Devise zu groß, um zu scheitern, auf der Tasche zu liegen. Rund 5 Billionen Euro Steuergeld wurden seit 2008 eingesetzt, um Banken vor der Pleite zu retten.
Vor der Finanzkrise haben die nationalen Banken auf sehr grandios versagt,
bilanziert der finanz- und wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament Sven Giegold.
Die großen Ausfälle bei der Commerzbank, bei der Dresdner Bank, bei den Landesbanken, das ist alles mit dem Plazet der nationalen Aufseher geschehen.
In der Tat hieß das Motto häufig Augen zu und durch. Die Finanzindustrie sollte um jeden Preis boomen.
Und damit ist jetzt Schluss, denn die EZB wird alle Banken gleichermaßen streng beaufsichtigen.
Betont Sven Giegold von den Grünen im Europaparlament. Bereits der Stresstest von 130 europäischen Banken durch die EZB Ende letzten Monats sei eine Art Eröffnungsbilanz und vertrauensbildende Maßnahme gewesen, meint CSU-Politiker Ferber. Schließlich sei es Mario Draghis EZB darum gegangen,
klar zu wissen, bei welchen Banken welche Risiken vorhanden sind.
13 europäische Banken brauchen noch Geld. Bei der Mehrzahl handelt es sich um italienische Geldinstitute. Die werden in Zukunft unter anderem von deutschen EZB-Experten überwacht, während Italiener, Franzosen und Spanier für die Kontrolle deutscher Geldinstitute zuständig sind. Die Zeit der nationalen Rücksichtnahme soll endgültig vorbei sein. Durch die Europäische Zentralbankaufsicht wird nach Ansicht des Finanzexperten und SPD-Europaparlamentariers Peter Simon
künftig garantiert, dass alle Banken in Europa nach einem einheitlichen Regelwerk kontrolliert werden.
Die neue Aufgabe sichert Draghis EZB allerdings auch eine nie gekannte Machtposition. Die Europäische Zentralbank ist selber geldpolitischer Akteur und gleichzeitig Bankenkontrolleur. Doch so mächtig Mario Draghis EZB auch ab sofort ist, eines kann sie nicht verhindern:
dass Finanzakteure ausweichen auf sogenannte Schattenbanken,
warnt SPD-Europaparlamentarier Simon.
Die ohne Banklizenz im Verborgenen Dinge betreiben, die wir so nicht mehr wollen.
Dazu zählen unter anderem Firmen für hochspekulative Wertpapiergeschäfte, Hedgefonds und bestimmte Versicherungen. Weil sie keine klassischen Konten verwalten, gelten sie nicht als reguläre Bank. Diese Schattenbanken können ohne Eigenkapital Kredite vergeben und sie unterliegen nicht der Aufsicht der Europäischen Zentralbank.
Wir müssen hier entsprechende Gesetzgebungsprozesse starten,
fordert Europaparlamentarier Peter Simon in Brüssel. Doch nachdem die ersten regulären Banken Strafzinsen auf Sparguthaben verlangen, werden die Schattenbanken noch attraktiver.
Heute am 4. November ist der Tag der Arbeitgeber und der Bundesverband der Arbeitgeberverbände hält seine Jahresversammlung in Berlin ab. Keine Angst, wir berichten nicht über die Reden, die dort geschwungen werden. Aber hinter jedem Arbeitgeberpräsidenten steht nolens volens ein Unternehmen. Im aktuellen Fall ist es die Bremerhavener JHK-Gruppe, die der jetzige BDA-Präsident Ingo Kramer seit 1982 leitet. Der Familienbetrieb mit 300 Mitarbeitern baut Anlagen für die Offshore-, Chemie- und Pharmabranche. Gunhard Weierer hat Ingo Kramer in seinem Unternehmen besucht.
Im Bremerhavener Fischereihafen liegt fest verteut die 120 Meter lange Mary Artica, ein Frachtschiff einer grönländischen Reederei. Die rot lackierte Bordwand, die aus dem Wasser ragt, das weiße Brückenhaus und die beiden Kräne an Bord werfen ihre Schatten auf das Firmengelände gegenüber der Kaja. An der Stirn der Stahlbauhalle steht in weißen großen Buchstaben auf grünem Untergrund JHK, Johann Heinrich Kramer. Der Großvater des heutigen Firmeninhabers gründete das Unternehmen 1901. Ingo Kramer trat 1986 das Erbe an.
Mein Großvater als Kupferschmiede-Handwerksmeister hat die Firma gegründet. Das war die Zeit, als auf der großen Fischdampferflotte, die in Bremerhaven seit ganz, ganz langer Zeit beheimatet war, aufgrund der Dampfenergie auf den Schiffen Einzug hielt, Kältetechnik an Bord stattfand. Also man konnte Kälte produzieren, man musste kein Eis mehr aus Bremerhaven mitnehmen, um den Fisch, den man vor Island gefangen hatte, dann einzulagern, sondern man konnte Kälte an Bord produzieren über die Dampfanlagen. Und diese ersten kältetechnischen Einrichtungen hat mein Großvater als Kupferschmiede-Handwerksmeister eingebaut. Kupfer war einfach ein Werkstoff, den man sehr gut formen konnte, also Heizschlangen, Kälteschlangen bauen, Apparate bauen, das konnte man sehr gut mit diesem Material machen. Daher als Kupferschmiede-Handwerksbetrieb gegründet.
Sein Vater, erzählt Ingo Kramer, war ebenfalls Kupferschmiedemeister. Er selbst ist Wirtschaftsingenieur. Nach dem Studium arbeitete er für kurze Zeit bei Mannesmann und stieg Anfang der 80er Jahre in den Familienbetrieb ein. Ingo Kramer verlässt das zweistöckige Verwaltungsgebäude, schreitet über das Firmengelände. Neben kleineren Lagerhallen stehen dort zwei große Montagehallen.
Das ist jetzt der Standort, den wir seit 1990 haben, am Seeschiff Tiefenwasser. Sie sehen Schiffe direkt hier an der Kaje. Das heißt, hier können wir auch die Vorteile nutzen, die so ein Standort Bremerhaven gegenüber anderen Standorten hat, eben am Seeschiff tiefen Wasser zu liegen.
Wir gehen hier rein.
Breit aufgestellt sei das Unternehmen. Nicht weniger als 21 Betätigungsfelder listet der Internetauftritt auf. Forschung und Entwicklung, Mess- und Fördertechnik, Schiffsbetriebstechnik, Industrieanlagenbau.
Alle Felder gehen zurück auf die 4 Kernbereiche: Rohrleitungsbau, Stahlbau, Behälterbau und elektrotechnische Installationen, aus denen sich dann bis auf 21 verschiedene Felder, verschiedene Branchen, verschiedene Anwendungszweige, das sich aufspaltet. Aber im Kern sind es diese 4 ursprünglichen Felder, die wir auch heute noch bedienen.
Eine Polarforschungsstation hat das Unternehmen gebaut, Großkomponenten für Schaustellebetriebe, Gondelgehäuse für Windkraftanlagen, bestückt mit Drehkränzen und Getriebevorrichtungen. 300 Mitarbeiter arbeiten an 3 Standorten. Am Hauptsitz hier in Bremerhaven sind es 120 Mitarbeiter. Die gleiche Zahl ist am Standort in Ahlhorn südlich von Oldenburg beschäftigt. 60 sind es in Hamburg-Bergedorf. Der Umsatz schwankt stark, wie es für ein Unternehmen im Anlagebau nicht ungewöhnlich sei, merkt Ingo Kramer an. In einem Jahr seien es 70 Millionen Euro, in dem darauffolgenden 30 Millionen.
Ich habe das Glück, keine Quartalsberichte als zum Maßstab meiner Entscheidung machen zu müssen. Wir denken nicht in Quartalsberichten, sondern in Generationen. Und das gibt etwas mehr Möglichkeiten. Also meine Aktionäre ist meine Familie und damit bin ich sehr zufrieden. Ich kann das nicht beklagen, ganz im Gegenteil.
Ingo Kramer möchte nicht falsch verstanden werden. Von börsennotierten Großunternehmen, die permanent unter Gewinndruck stehen, auf dem Finanzmarkt aber das nötige Kapital erhalten, um weltweit zu expandieren, würde auch der deutsche Mittelstand profitieren und somit die gesamte deutsche Wirtschaft, deren Wohlergehen ihm als Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände seit einem Jahr im besonderen Maße am Herzen liegt. Genug Zeit für den eigenen Betrieb bleibt er gleichwohl. Dank E-Mail und Internet.
Also ich nehme mir vor, 1 bis 2 Tage im Schnitt für das Amt zur Verfügung zu stehen, aber die anderen 3 Tage damit dann auch fürs Unternehmen. Das geht im Schnitt auch auf. Also alles, was ich in Bremerhaven machen kann, mache ich hier. Ich weiß nicht, ob ich, sagen wir mal, vor Anfang der 90er Jahre, wo es diese Technologien noch nicht gab, ob ich da mit meiner Vorstellung, 3 Tage im Unternehmen bleiben zu können, das Amt hätte wahrnehmen können in Berlin, das weiß ich nicht. Aber heute ist es technisch ganz gut möglich.
Das war ein Beitrag von Godehard Weierer und das war's auch in unserem Podcast am Dienstag. In der Technik war Thomas Schmidt, am Mikrofon war Rolf Wenkel. Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.